Audio Now.
Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei uns. Künstliche Intelligenz ist ja keine neue Erfindung, aber erst seit einigen Jahren feiert sie in Hausgeräten, in Techniken wie Fernsehern oder Smartwatches den großen Durchbruch. Einmal, weil die Technologie immer besser wird, aber auch, weil es eben erschwinglicher geworden ist.
Mal ein Beispiel. In einer Smartwatch alleine verbergen sich mehrere Gigaflops an Rechenleistung. Gigaflop ist die Maßeinheit für die Geschwindigkeit von Mikroprozessoren und ein Gigaflop entspricht einer Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. In den 1960er Jahren hat es 157 Milliarden US-Dollar gekostet, einen Gigaflop zu erreichen. Heute sind es nur noch ein paar Cent.
Das macht Geräte wie Smartwatches heute eben erschwinglich. Übrigens, das sind alle Infos von der GFU. Das ist die Gesellschaft für Unterhaltungselektronik, die ja auch die IFA in Berlin veranstaltet. Und dort ist das ja so ein bisschen das Mekka der smarten Haushaltsgeräte.
Gerade bei Waschmaschinen oder in Küchen wird künstliche Intelligenz großgeschrieben. Unser Kollege Klaus Wedekind hat sich auf der IFA, genau wie wir, mal dazu umgeschaut.
Wir haben hier einen Backofen, der sowohl Energie sparen kann, als auch sehr viel Spaß macht, weil er erkennt automatisch, was ich da reintue, zum Beispiel eine Tiefkühlpizza, stellt alles automatisch ein und so verschwendet man natürlich keinen Strom, weil es ist genau alles passend. Und bei der Erkennung habe ich auch noch den großen Vorteil, dass ich nach einer Weile auf meiner App das Bild aus dem Backofen sehe und das kann ich dann per sozialen Medien mit meiner Familie oder mit Freunden, wie auch immer, teilen, damit die sehen, das Essen ist gleich fertig zum Beispiel.
Es ist also die unterstützende Komponente, der Komfort, damit beim Kochen, Backen, Waschen nichts mehr schiefgehen kann, aber eben auch der Aspekt Nachhaltigkeit, denn meistens weiß die Technik es besser, wie viel Waschmittel wir wirklich brauchen oder ob ein paar Grad weniger beim Waschgang nicht ausreichen würden.
Heißt, künstliche Intelligenz kann auch beim Energiesparen helfen. Allerdings, das zeigt eine Studie von Miele, die Deutschen nutzen diese Einsparmöglichkeiten kaum. Bei Waschmaschinen laufen nur weniger als 5% der Durchgänge im Eco-Modus. Bei Geschirrspülern sind es nach Erkenntnissen von Miele weniger als 30%.
Auch darüber haben wir mit unserem heutigen Gast gesprochen. Es ist der KI-Chef bei Miele, Florian Nielsen.
Das Gespräch fand übrigens auf der Messe Bits & Pretzels statt, also nicht wundern, wenn etwas Geräuschkulisse da ist. Und jetzt viel Spaß und denkt daran, uns zu abonnieren und uns zu bewerten.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jetzt Dr. Florian Nielsen, Director AI und Data. Da muss er schon lachen, von Miele. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich da zu sein.
Ja, hallo.
Wie immer, wir stellen unsere Gäste einmal ganz kurz vor, damit alle im Bilde sind. Du hast Medieninformatik studiert, danach promoviert im Bereich, Achtung, technisch-kognitiver Assistenzsysteme mit Fokus auf Sprachinteraktion und Dialogsteuerung zwischen Mensch und Maschine. So, und dann bist du schon seit 2017 bei Miele im Smart-Home-Bereich und dort hast du eben den Bereich AI und Data aufgebaut, wo du eben der Director bist. Ist das soweit korrekt?
Vollkommen richtig, alles richtig erfasst.
Sehr gut. Ist natürlich... Ja, die erste Frage, dann natürlich, wir berichten beide schon sehr lange von Messen. Hast du diesen berühmten, smarten, internetfähigen, total vernetzten Kühlschrank zu Hause? Wir sind immer noch auf der Suche nach Menschen, die den haben.
Also ich habe den natürlich auch nicht zu Hause.
Ja, ich berichte, wenn ich kurz sagen, seit 98 in meinem Volontariat, seitdem auf der CeBIT von diesen Internetkühlschränken. Ich kenne auch noch keinen, aber warum ist das so?
Ich glaube, das gibt viele Gründe. Also wir haben ja viele, also die Technik hat ja schon einen guten Sprung nach vorne gemacht, ne? Aber wir haben ja zum Beispiel auch einen Backofen im Feld, der kann Objekte erkennen, der kann erkennen, was man reinschiebt, eine Pizza, ne? Gar gut, und kann dann überwachen, okay, den Bräunungsgrad sich anschauen und schauen, okay, wird das Ding jetzt zu braun oder muss ich es rausnehmen, bevor es zu Kohle wird im Endeffekt. Aber natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, wenn ein, egal welches System mit Kamera, versucht, Objekte im Kühlschrank zu überwachen. Allein die Domäne ist extrem, volatil. Also wie oft kommen neue Produkte rein? Man hat andere Probleme wie Verdeckung, also Leute werden ihr Verhalten nicht anpassen, um einen intelligenten Kühlschrank zu bedienen, sondern soll ja die Nutzer eigentlich begleiten, Nutzerbedürfnisse beantworten. Ich sehe aktuell noch nicht, dass wir so weit sind, dass wir so etwas auf den Markt bringen können, ohne dass der Kunde sich verändern muss. Und das wird dann nicht funktionieren. Deshalb, ich glaube, es gibt schon einen Sprung in diese Richtung, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen zumindest.
Ich habe da jetzt im ersten Moment gedacht, okay, dass der Kunde will sich nicht verändern, ist das eine. Mhm. So eine Kamera sammelt natürlich auch viele schöne Informationen.
Ja.
So, was kaufe ich so ein? Lebe ich gesund? Interessiert meine Krankenkasse im Zweifel auch? Oder das ist natürlich so das große sensible Thema in deinem Bereich auch. Also ihr sammelt eine Menge an Daten, oder?
Ja, wir sammeln Daten, aber natürlich ausschließlich, wenn wir die Einwilligung des Kunden eingeholt haben. Ne? Also wir haben ja vernetzte Geräte, IoT-Geräte. Und wenn der Kunde die in der App dann verbindet mit der Cloud, dann wird er gefragt, okay, dürfen wir zum Beispiel deine Daten anonymisiert, pseudonymisiert nutzen, um neue Produkte oder Services zu entwickeln oder unsere Produkte und Services zu verbessern? Na, also wir sagen schon ganz klar, warum sammeln wir Daten, mit welchem Zweck machen wir das? Wir sagen auch, wie lange speichern wir dann? Und natürlich ergreifen wir dann technische und organisatorische Maßnahmen, dass diese Daten dann zum Beispiel auf dich nicht zurückgeführt werden können. Ne? Also ich bin gar nicht daran interessiert, was hat jetzt die... Wie nutzt jetzt die Frauke ihre Waschmaschine? Sondern ich möchte wissen, okay, gibt es denn vielleicht bestimmte Nutzersegmente, die relevant sind für eine Produktentwicklung? Oder sehe ich irgendwelche Fehler im Feld, die relevant sind für ein Qualitätsmanagement oder für einen Servicetechniker etc.? Ne? Das ist das, was uns interessiert. So, die persönlichen Daten gehören dem Nutzer. Wir versuchen nur mit Einwilligung des Kunden aus diesen Daten zu lernen, um die Produkte für den Kunden besser zu machen, damit auch dann zukünftige Produkte deine Bedürfnisse noch besser beantworten können.
Na gut, da können wir gleich noch näher drauf eingehen. Das ist, glaube ich, ein heißes Thema. Ich würde vorher noch gerne wissen, was machst du bei Miele? Genau, wir haben es ja vorhin vorgelesen, war etwas kryptisch. Ne? Aber vielleicht kannst du mal mit einfachen Worten erzählen, was du machst.
Mit einfachen Worten. Also am Ende geht es bei uns darum, dass wir mit IoT-Geräten und mit digitalen Applikationen Nutzerbedürfnisse beantworten, die wir bisher nicht beantworten konnten. Also wir sammeln zum Beispiel IoT-Daten, ne, und generieren daraus Insights für das Business, um Hypothesen zu validieren, für ein Produktmanagement, für Qualitätsmanagement, R&D und so weiter. Und wir nutzen diese Daten dann, um datengetriebene Services und Produkte zu entwickeln, die wir dann dem Kunden zur Verfügung stellen können. Im Optimalfall auch nach Start of Production. Also unsere Produkte sind dann draußen im Feld. Und wir können dann Produkte entwickeln, wie zum Beispiel Smart Food ID, diesen erkennenden Backofen, und dem Kunden das zur Verfügung stellen. Und mit dem Ziel, dass wir nachher entweder attraktivere Produkte haben für ein bestimmtes Kundensegment und vielleicht Segmente ansprechen konnten, die wir vorher nicht ansprechen konnten. Also Stichwort Miele als auch digital affines Unternehmen. Oder dass wir die Nutzung von Kunden intensivieren können. Das heißt, im Endeffekt dann kriegen wir mehr Daten, bessere Insights, bessere Produkte. Also wir wollen den Kunden kennenlernen. Und meine Leute machen genau das. Also sie kümmern sich um die Datenaufnahme von den IoT-Daten zusammen mit der IT beispielsweise. Wir entwickeln dann diese Algorithmen, Machine Learning-Modelle. Das machen meine Data Scientisten und wir entwickeln dann die Architekturen dahinter. So, also diesen ganzen Zyklus, den man erfahren kann, das machen wir im Endeffekt für vor allem die smarten, vernetzten Produkte.
Ja, da würde ich doch dann gleich drauf ansetzen, weil wir das eben ja schon hatten, angerissen, das Thema Daten, anonymisiert, pseudonymisiert. Ja. Und jetzt behaupte ich mal das Gegenteil, dass man im Smart Home nur sinnvolle Produkte für die Kunden entwickeln kann, wenn sie nicht anonymisiert. Also wenn der Fernseher, der Kühlschrank eher weiß, wer ich bin, was ich für Vorlieben habe, und sie auf mich einstellt. Also wäre so meine Theorie.
Warum glaubst du das?
Weil ich ein anderer Mensch bin als mein Nachbar. Hm. Ich gucke andere Sachen und das macht ja Netflix und Co. auch, dass sie eben genau meine Daten wissen und wissen, was ich gerne gucke und abgestimmt mir das bieten, was ich habe. Warum soll denn der Kühlschrank eben nicht sich merken, dass ich mehr vegane Produkte habe und der Herd mir dann sagt, hey, der ist so ein Veganer, dem koche ich das doch mal so schonend, dass das Gemüse noch am Leben bleibt.
Hm. Aber es gibt ja schon viele, sag ich mal, Insights, die uns interessieren, die komplett personenunabhängig sind. Ne? Also nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem Backofen. Ich bin doch eher daran interessiert, was schiebt denn eigentlich das Gros der Personen in den Backofen und wann holen die es dann wieder raus? Zum Beispiel für unsere Produktentwicklung. Also wir haben dieses Smart Food ID, das kann 30 Gerichte oder so ungefähr erkennen. Wir können aber natürlich auch Modelle trainieren, die wesentlich mehr erkennen können, also wesentlich mehr Gerichte. Und dann ist das für uns das Ziel, okay, wenn das jetzt wirklich die Gerichte sind, die unsere Kunden in den Backofen schieben oder bestimmte Kundensegmente, lass uns Produkte dafür entwickeln. Und natürlich hast du recht, du fühlst dich immer als einzelne Person, aber oft spricht man ja auch als Unternehmen Segmente an. Ja, also man hält sich immer für individuell, aber am Ende gehört man doch, man muss ja auch auf diese, also das ist ja ein Irrglaube, dass ich immer diesen Segment of One fahren kann. Und ich muss ja auch diesen Content dafür kreieren. Ich muss irgendwie, wenn sich jetzt ein System anpassen soll auf eine bestimmte Nutzergruppe, auf eine einzelne Person, muss ich ja erstmal entwickeln, wie passt es sich denn an? Und das kann ich auch nur mit begrenzten Ressourcen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was sind wertvolle Segmente, die ich wirklich bedienen möchte.
Das war ja nur von mir eine Theorie. Ja, nee, dass man, klar, der Durchschnitt ist der Durchschnitt und ich verstehe ich vollkommen. Ja.
Und ich glaube, dann ist es halt personenbezogene Services. Da musst du halt wirklich das Bedürfnis haben, deine Daten zu teilen. Und man muss halt ganz offen als Unternehmen transparent dann kommunizieren, okay, pass auf, Andreas, wenn du diesen Service hier nutzen möchtest, dann musst du deine Daten teilen, damit wir dann zum Beispiel die Daten verknüpfen können und mir aus deine Daten von bestimmten Geräten verknüpfen können oder so, damit wir einen personenbezogenen Service für dich anbieten können. Also von mir aus...
Meine Pizza immer hellbraun, oder?
Ja, deine Pizza immer hellbraun, wobei ich glaube, dafür müssten wir jetzt die Daten gar nicht in die Cloud bringen, da könnten wir vor Ort irgendwie speichern. Das ist ja auch nochmal ein Thema, wo wir auch immer natürlich in die Richtung überlegen und dran sind, dass wir sagen, okay, wir müssen ja... wenn es geht, auch Funktionen anbieten, die auf dem Gerät stattfinden. Ne? Und da gibt es auch so mittlerweile ja Ansätze, maschinellen Lernen, wie man sowas machen kann, wo man eigentlich dann quasi anonymisiert in der Cloud lernen kann. Federated Learning, das ist jetzt für die Tech-Tracks etc. Ne? Aber da sind wir schon dran. Aber ich verstehe absolut dein Spannungsfeld sozusagen. Ja. Ne? In dem bewegen wir uns auch immer. Ne? Aber wir wollen schon wirklich nur Produkte entwickeln, die die Nutzerbedürfnisse beantworten. Und nur personenbezogen arbeiten, wenn das auch einen Sinn macht. Ne? Also sonst macht das keinen, dann ist das auch unternehmensressourcentechnisch gar nicht sinnvoll.
Ihr macht das ja natürlich auch, weil es offenbar angenommen wird. Das heißt, wie reagieren denn die Kunden drauf? Also teilen die dann bereitwillig ihre Daten, weil sie daraus selber Nutzen erkennen? Und haben sie dann jeden Monat ein Software-Update und läuft dann noch besser und der Braten verbrennt gar nicht mehr? Oder wie ist es?
Also erstmal muss man sagen, dass wir sind eine vertrauensvolle Marke, ne? Und wir genießen das Vertrauen unserer Kunden und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass wir relativ hohe Zustimmungsquoten haben. Aber für uns ist es natürlich essentiell, dass wir das Vertrauen der Kunden dann auch nicht gefährden. Ne? Also deshalb bin ich sehr zufrieden mit den Quoten, die wir bisher haben. Zum Beispiel um Produkte und Services weiterzuentwickeln, da kriegen wir Daten und es ist immer so ein bisschen... Auch die Frage, natürlich nutzen wir die Daten für Entwicklungszwecke, wo der Kunde nicht direkt davon profitiert, aber vielleicht erst in der nächsten Gerätegeneration. Ne? Also wir hatten auch schon Insights, die wir nutzen konnten aus den IoT-Daten, damit unsere Waschmaschinen zukünftig zum Beispiel leiser sind oder dass wir auch in der Entwicklung Kosten sparen können. Natürlich ist auch immer ein Grund, aber wenn wir dann beides matchen, ne? Das ist ein Win-Win, wenn wir sagen, okay, wir sparen irgendwie Entwicklungskosten, weil wir etwas herausgefunden haben und tatsächlich die Waschmaschine wird leiser, das ist ja nochmal echt ein Benefit für den Kunden. Also das ist natürlich super, ne? Also wenn wir sowas haben.
Ja, für den nächsten Kunden, weil normalerweise eine Waschmaschine hat man ja im besten Falle, also mindestens mal ein Jahrzehnt, würde ich sagen. Also
aber jetzt bei dem Backofen ist zum Beispiel genau das, ne? Wir kriegen ja Daten und wir können unsere Modelle kontinuierlich weiterentwickeln. Das heißt, der Backofen lernt dann sozusagen dazu und kann halt neue Gerichte erkennen. Wir können neue Automatikprogramme, wenn wir sie noch nicht haben, entwickeln, die genau darauf passen. Und am Ende ist das auch ein super Feature für Customization. Da kommen wir wieder zu diesem Personen- oder Segmentbezug vielleicht, ne, wo man sagen kann, okay, vielleicht wird ja eine Pizza anders gemacht in Japan oder in Europa oder in den USA. Oder wir haben bestimmte Gerichte, die sind halt vorherrschend in bestimmten Regionen. Und dann können wir quasi wirklich, obwohl das Produkt im Markt ist, können wir Software-Updates einspielen über die Cloud, also over the air sozusagen. Und dann profitierst du als Kunde direkt davon, ne? Nicht nur von deinen Daten, sondern auch von den Daten von den anderen Leuten, die die Daten teilen sozusagen. Und wir können halt dann, in dem Fall würden wir auch, wäre es mir ja egal, jetzt, ob jetzt Frauke diese Daten geteilt hat, die das ermöglicht haben. Am Ende ist es ja eigentlich immer eine Menge, eine Gruppe an Personen, die diese Daten geteilt haben. Wir brauchen ja bestimmte Datenmenge an Bildern, um neue Gerichte eintrainieren zu können und so weiter. Ne? Und dann profitierst du direkt davon.
Ich glaube, Mila hatte letztens... eine Studie oder eine Analyse vorgestellt. Es ging um Energieeffizienz bei Waschmaschinen. Ja. Inwieweit die Menschen, die internetangebundene Waschmaschinen besitzen, denn Eco zum Beispiel nutzen. Das war frappierend. Nur, glaube ich, 5% haben es genutzt. Ja. Und man hätte Millionen von Kilowattstunden einsparen können, wenn mehr Leute das nutzen würden. Mhm. Also offenbar sind die Waschmaschinen dann noch nicht so weit, den User ab und zu mal Signal zu geben, piep, piep, nimm doch bitte das Eco-Programm. Oder woran liegt es? Kann man den User nicht überzeugen davon?
Aus meiner Sicht gibt es ja vielfältige Gründe, warum man auch vielleicht mein Eco-Programm nicht nutzt. Ne? Also weil vielleicht die Zeit dauert länger. Kunden haben, warum auch immer, den Eindruck, die Waschmaschine würde dann mehr Energie verbrauchen, was tatsächlich nicht der Fall ist. Das hat aus meiner Sicht auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Ne? Also wie spreche ich den Kunden an, wie vermittle ich ihm denn, dass er diese Waschprogramme nutzen kann und die Wäsche wird genauso sauber, wie wenn er vielleicht dann das Powerwash 2.0 nimmt, was in 40 Minuten durchläuft. Ne? Man sieht das auch klar an der Diskrepanz zum Beispiel zwischen der Nutzung von Waschmaschinen oder den von Geschirrspülern. Weil da ist man als Kunde, sind die Raten ja wesentlich höher, dass Kunden das Eco-Programm nutzen, weil man ist da auch vielleicht nicht so auf die Zeit angewiesen, man lässt es vielleicht mal nachts laufen und so. Und trotzdem haben wir oft auch nicht so übermäßig verschmutztes Geschirr und es wird sauber. So. Und ich glaube, dann ist auch die Aufgabe der Unternehmen da ein bisschen so, man würde vielleicht neudeutsch so Nudging sagen, man würde gerne die Kunden mit kommunikativen Elementen erstmal in die Richtung buxieren, dass sie die Eco-Programme ausnutzen. Und dann natürlich aus positiver Erfahrung lernen, weil wenn man dann Vertrauen gewonnen hat zu diesem Thema, okay, Eco-Programme machen auch sauber, dann können wir das erhöhen. Ne? Das ist der eine Effekt. Und der andere ist natürlich, Kommunikation beginnt zum Beispiel auch nicht nur über digitale Kanäle. Also kann man über Apps machen, da kann man hinweisen. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Consumption-Dashboard, was wir vorgestellt haben. Also wirklich, wo man diesen Eco-Footprint sehen kann, was Energie angeht, in der App. Und dann auch Hinweise bekommt, wie kann man das Verhalten verbessern. Logischerweise, aber natürlich geht das auch über das Design der Waschmaschine. Also kann sich überlegen, okay, wie müssen UI, UX aufgebaut sein, damit die Kunden auch schnell und einfach intuitiv Eco-Programme nutzen können. Ne? Also ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen und ich glaube schon, dass da auch bei uns eine Verantwortung liegt, weil wenn man guckt, wie viel Energie Hausgeräte vom Haushalt verbrauchen, definitiv müssen wir das machen und das wollen wir ja auch. Wir arbeiten auch zu kleinen Forschungsprojekten, da geht es ja immer darum, CO2-Emissionen zu verringern. Und dann denkt man nicht nur über Scope 1, Scope 2, Scope 3. Und zu Scope 3 gehört auch die tatsächliche Nutzung. Und wenn wir das adressieren wollen, dann ist für uns klar, wir müssen auch Richtung Kunden gehen, Kommunikation und dafür sorgen, dass das Verhalten noch ökologischer wird.
Wo wir schon beim Ökologischen sind und das Stichwort Nachhaltigkeit, inwieweit kann man denn mit künstlicher Intelligenz bei euren Produkten noch sagen, man macht das präventive Wartung oder so? Das ist ja Industrie ein großes Thema, ja, dass man schon rangeht, bevor es kaputt geht und die Maschine meldet schon mal. Ich meine, es ist für euch so ein bisschen, wenn die kaputt ist, dann kauft man eine neue, ist auch nicht schlecht. Aber nachhaltiger ist natürlich, wenn das Ding noch da 5 Jahre steht. Ne?
Also absolut, sehe ich genauso. Ne? Ich meine, die Leute sprechen ja dann automatisch über so ein Buzzword, Predictive Maintenance, ist für mich ein Geschäftsmodell, was vor allem B2B erfolgreich ist, wenn man Serviceverträge hat. Aber natürlich dieses Thema intelligente Diagnose. Ne? Also wenn ich jetzt Geräte habe, die vernetzt sind, die Daten liefern können, kann ich über Remote, kann ich Diagnosen starten, kann sagen, okay, an dieser Fehler, wie kann ich den zum Beispiel auch selber beheben als Kunde? Ne? Ist für mich als Kunde wieder, ist eigentlich für mich wieder ein Win-Win. Der Kunde kann schnell seinen Fehler selber beheben vielleicht auch, hat keine Wartezeit, dass die Maschine ausfällt. Und zum Beispiel sparen wir dann aber auch die CO2-Emissionen durch die Fahrt des Technikers verursacht werden würden. Ja, es muss ganz klar in die Richtung gehen, okay, Hilfe zur Selbsthilfe, präziserer Diagnose, dass der Kundendiensttechniker zum Beispiel weniger mitnehmen muss, eine First-Time-Fix-Rate, die hoch ist, damit ich nicht mehrmals anfahren muss. Ne? Und na klar, denken wir auch in die Richtung, können wir denn vielleicht schon in der Flotte im Feld detektieren, welche Fehler treten denn häufig auf, können wir denn schon mal da so Software-Updates einspielen, damit die Fehler nicht mehr auftreten. Das alles spielt im Ende implizit Richtung Nachhaltigkeit ein. Ne? Und User Experience, das ist für mich immer wichtig, diese beiden Themen.
Ich fand so, bei einem anderen Thema hat man so mal Maschinenbau, da hatten die Fehleranalyse gemacht mit Geräuschen. Also die hatten ihre Maschinen quasi... Ja. So viele Maschinen online, dass sie dann mit, wenn eine kaputt ist, hat die bestimmte Geräusche. Ist das bei Waschmaschinen, ist doch machbar, oder? Dass man hört sozusagen, die eiert jetzt rum oder man hört es klappern oder irgendwas.
Ja, also Also man kann, Akustik ist sehr beliebt bei solchen Cases, das weiß ich auch. Wenn man aber jetzt schon Maschinen hat, bei denen auch nicht so häufig Fehler auftreten oder weil wir relativ stark auch wissen, welche Fehler haben das ausgelöst. Wir kriegen ja auch dann die Botschaft, okay, welcher Fehler war das denn? Da muss man natürlich auch immer abwägen, lohnt sich das jetzt dafür ein Modell zu entwickeln, das quasi genau das diagnostiziert. Und man muss sich noch überlegen, okay, ist denn jetzt, also wie stabil ist zum Beispiel die Geräuschkulisse und die Umgebung bei dem Endkunden zu Hause? Na, also ich habe da, also funny fact, ich habe da heute Morgen mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wir haben auch überlegt, okay, kann man das denn einsetzen, bei welchen Anwendungsfällen? Und man muss das wirklich dann auch ein bisschen sehr intensiv beleuchten. Also ich glaube auch, dass es interessant ist, wir hatten auch schon mal POCs dazu gemacht, aber man muss schon auch Anwendungsfälle finden, wo das wirklich relevant ist. Ne? Also es gibt
aber im Kühlschrank ist das schwierig wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich meine, für mich geht es einfach darum, wir wollen ja Anwendungsfälle identifizieren, die Kundenbedürfnisse beantworten können und aber gleichzeitig relevante Fehler. Also wenn wir jetzt natürlich Fehler haben, die im Feld nur 1, 2, 3, 4, 5 Mal vorkommen, dann ist natürlich, sind wir nicht so geneigt, sondern da was zu entwickeln. Aber wenn das häufig vorkommt und wenn wir das im Feld häufig detektieren, natürlich überlegen wir dann alle Arten, wie können wir denn diese Fehler detektieren, um dem Kunden schnellstmöglich helfen zu können, sozusagen. Also ich würde da gar nicht unterscheiden, okay, Akustik ist vielleicht eine Möglichkeit. Da gibt es andere auch noch, die man nehmen. Vibration sozusagen, also ne, direkte Vibrationssensor etc. Also gibt es viele Sachen, aber das ist je nach Anwendungsfall, muss man das einfach selektieren.
Ja, klar.
Aber finde ich auch spannend.
Wie wichtig oder wie offen seid ihr denn? Ich meine, auf dem Weg ins Smart Home ist natürlich wichtig, dass Maschinen untereinander, Hausgeräte untereinander vielleicht auch mal sprechen können, alles vereint in der App. Muss das dann in eurem Fall alles von Miele sein oder kann eure Waschmaschine auch mit dem Samsung-Kühlschrank reden?
Also, wichtiger Punkt. Ich sage immer, alle sprechen über digitale Ökosysteme, alle Firmen sprechen über digitale Ökosysteme. Aber am Ende sind es nicht die Unternehmen, die digitale Ökosysteme schaffen, sondern es sind die Kunden. Die Kunden, die sind die zentrale Instanz sozusagen. Sie schaffen sich ihre eigene Welt, ihre eigene Instanz eines digitalen Ökosystems. Und sie verknüpfen die Produkte und Services, die zueinander passen. So, und wir als Miele haben zum Beispiel eine Developer API haben wir, die man nutzen kann, um seine Geräte anzuschließen. An egal welche Plattform.
Offene Systeme, dann open.
Offenes System, klar definierte Schnittstellen, wo man von außen seine Geräte steuern kann. Es gibt natürlich auch Funktionen, die sind dann unseren Services vorbehalten, weil die in unserem Ökosystem, mit unseren Services, mit der App zum Beispiel funktionieren, aber relativ viel von den Funktionalitäten sind offen verfügbar. So, und das ist doch eigentlich das Beste. Das heißt, man kann sogar Open-Source-Produkte nehmen, Open-Source-Plattformen für zu Hause, um die Geräte einzubinden. Das finde ich noch besser als eine proprietäre Plattform von einem Wettbewerber, der dann sagt, das ist eine offene Plattform, aber es ist immer noch der Wettbewerber. Und dann fließen auch da die Daten durch, logischerweise. Und die Daten sind natürlich sehr interessant, auch für die Plattformhersteller.
Ja klar, das ist dann, aber da wird sich das durchsetzen, was am besten ist wahrscheinlich. Aber da in dem Zusammenhang vielleicht mal die Frage, ab wann ist denn ein Hausgerät smart eigentlich? Vielleicht sollte man auch diese grundsätzliche Frage mal stellen. Die hätten wir am Anfang stellen sollen, aber egal, dann machen wir es jetzt am Ende. Wenn er nur Internetanschluss, ja, Kühlschrank, kann man ja lernt, ist nicht smart. Ne? Also was denkst du, Remote reicht auch nicht? Was muss ein Hausgerät können?
Also ganz ehrlich, warum ich so gezögert habe, ist, weil smart, man geht ja auf Intelligenz gerne, selbst für Menschen ist es schwer zu nennen, was ist denn intelligent? Wenn ich meine 2,5-jährige Tochter sage, bring mir mal eine Banane aus der Küche und sie macht das, denke ich, cool, hast du gut gemacht. Ne? Werde ich jetzt einen 15-jährigen Sohn und er wird das machen, würde ich sagen, also war jetzt nicht so begeistert. War das intelligent? Also Intelligenz ist ja auch Definitionssache. Ich würde sagen smart. Für mich sind smarte Produkte, die dem Kunden helfen, assistieren, so diesen Peace-of-Mind-Gedanken schaffen können. Und dann sind das nicht notwendigerweise immer digitale Services. Das ist oft so ein Blending zwischen physischer und digitaler Welt und kombinierten Services, die einfach dem Kunden ein bisschen kognitive Belastung abnehmen können. So. Also das ist auch ein bisschen hochtrabend definiert, aber ich würde sagen, das ist für mich der Kern. Also smart muss schon was für den Kunden bewirken, muss ein Bedürfnis beantworten. Dann ist es für mich smart.
Wenn du dann mal Richtung diese smarten Hausgeräte schaust, ist dann Deutschland, ich meine, es gibt ja dann nicht nur euch, es gibt ja auch noch Bosch und so weiter, ist ist Deutschland da führend? Samsung und LG, die sind natürlich auch stark dabei. Ich habe gerade so gedacht, man kann es ja auch wie in der Autoindustrie gucken oder wie beim Maschinenbau. Da holen natürlich die Asiaten auf. Sind die vor euch schon? Sind die hinter euch? Oder wie schätzt es ein? Auf die gesamte deutsche Branche, ja. Ne?
Oh.
Ist nicht nur Miele.
Ja. Also vielleicht doch erstmal Miele. Ich würde sagen, bei den Hausgeräten sind wir immer noch vorne. Wir sind mindestens auf Augenhöhe. Das ist natürlich je nachdem, wo ist der Fokus, bei welchen Unternehmen, welchen Produkten. So Smart Food ID etc. sind wir sehr weit vorne. Auf die Branche gesehen, ich glaube, es geht darum, dass wir nicht den Anschluss verlieren, dass wir wirklich auf Augenhöhe bleiben. Das ist für mich die Herausforderung der Zukunft. Ne? Weil das ist, na klar, die asiatischen Unternehmen sind sehr software-dominant. Das ist eigentlich so Digital Native Companies. Wir kommen sehr stark aus Manufacturing und Hardware. Und eigentlich ist der Sweet Spot ist ja in der Mitte. Ne? Also wirklich eine super Kombination aus Hardware und Software. Und ich glaube, die größte Herausforderung für deutsche Unternehmen ist, hat man ja jetzt an Herbert Diess gesehen bei Volkswagen, ist diesen Haltungswechsel hinzubekommen, ne? Dass in Zukunft aus meiner Perspektive Software einer, wenn ich für bestimmte Zielgruppen, der Differenziator ist, ne? Was USPs angeht, was Produkte angeht. Und das ist natürlich eine Herausforderung für Unternehmen, also was Organisation angeht, Entwicklungsmethodik. Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall die notwendigen Talente dafür haben. Wir müssen das nur jetzt zügig weiter forcieren und angehen.
Also um es nochmal deutlicher zu sagen, der Herbert Diess hat ja gesagt, die Autos nur noch ein Gadget der Smartphones oder ähnlichen Industrie.
Ja.
Also ähnlich, ne? Die Hardware selber ist ja kein Hexenwerk mehr, ne?
Also, na, kein Hexenwerk würde ich halt nicht sagen. Ne? Also, wenn man anschaut, wofür steht Miele? Für 20 Jahre Lebensdauer, für Qualität. Das ist nicht leicht zu erreichen. Das wird auch zukünftig für den Kunden immer noch relevant sein und bleiben, insbesondere für bestimmte Kundensegmente. Aber natürlich muss man sich bewusst sein, Hardware bleibt wichtig, aber Software wird mindestens genauso wichtig und insbesondere die nahtlose Verknüpfung von Software und Hardware. Also wir werden nicht mehr sagen, reine Hardware-Produkte bauen, das ist nicht mehr der Fall. Und natürlich muss man sich dann, glaube ich, je nach Anwendungsfall, je nach Kategorie, ist man irgendwann geneigt, was ist jetzt der Wurmfortsatz von was? Das ist genau das, was Herbert Diess gesagt hat. Ne? Ist das jetzt Software-led oder ist das Hardware-led? Und ich glaube halt, bei uns wird das jetzt erstmal sehr stark eine Symbiose sein, hoffentlich, ne? ein komplementärer Ansatz, mit denen wir mit digitalen Features und Produkten und Services die Produkte aufwerten können oder ich sag mal auch vor allem Premium halten können, weil uns muss natürlich klar sein, die Nutzerbedürfnisse von den Premium-Kunden von morgen sind nicht mehr die von heute. Wenn man mich heute fragt, wie viel PS hat dein Auto? Ich sag, ich habe gar keine Ahnung. Aber klappt gut mit Spotify und Google Maps so, ne? Und das wird halt auch der Fall sein. Also von wegen nochmal dieses Thema digitales Ökosystem, was passt zu mir? Was passt irgendwie zu meinem System? Und dann ist doch Premium, wenn das nahtlos ineinander greift. Ja? Wenn ich mir da keine Gedanken muss, wenn das wirklich zu mir passt, meiner Umgebung, sag ich mal, meinem digitalen Ökosystem.
Wenn jetzt das zusammenfasst in einer Schulnote, wie gut, das ist immer unsere letzte Frage, sehr gut bis ungenügend, wenn jetzt Deutschland im Hausgerätebereich Richtung KI, Data bewerten müsstest, also jetzt nicht nur Miele, sondern die ganzen Mitbewerber, die es da noch gibt, ja, im Vergleich zu den anderen, ja, welche Note gibst du dem Ganzen?
Ich würde sagen 2+. Wir könnten noch ein bisschen mehr tun, dann wären wir wirklich top of the notch, ne? Aber wir müssen uns da wirklich auch ranhalten und nochmal die Nase in die Bücher stecken und weiter dranbleiben einfach.
Danke. Vielen Dank, Florian Niesen.
Dankeschön.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Audio Now.